Inforadio Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio, abgedreht Kino im Gespräch. Eine ehemalige Kinogottheit und ihr tiefer Fall. Harvey Weinstein, Oscar-Produzent, legendäre Ikone des Independent-Kinos für Jahrzehnte. Er ist zum Synonym für all das geworden, was die MeToo-Bewegung anprangert. Eine neue Dokumentation spürt dem viel zu langen Schweigen gegenüber diesem ehemaligen Kinomächtigen nach. Mehr dazu im zweiten Teil von Abgedreht. Außerdem in der Sendung im Gespräch Alexander Fehling und Nora Tschirner, die die Hauptrollen in der Verfilmung von Daniel Glattauers Liebesroman Gut gegen Nordwind spielen, der in dieser Woche neu in die Kinos gekommen ist. Die Kinoneustarts jetzt erstmal im Überblick. Mitten im Trennungsschmerz seines Lebens beginnt für einen jungen Mann mit einer fehlgeleiteten E-Mail an ihn ein Briefwechsel von unglaublicher romantischer Sehnsucht. Er, ein Linguist, der unter Umständen ein Problem mit echter Nähe hat und die ganz großen Gefühle nur aus der Ferne spürt. Sie, eine verheiratete Frau, die in der Nähe zu ihrer Familie nicht mehr die ganz große Liebe fühlt, nach der sie sich sehnt. Er, gespielt von Alexander Fehling, sie von Nora Tschirner. In der Romanverfilmung Gut gegen Nordwind, die ein bisschen an den großen Hollywood-Kitsch E-Mail für dich aus den späten 90er Jahren erinnert, als jeder E-Mail-Eingang noch mit einem Sie haben Post ausgerufen wurde. Glücklicherweise aber driftet Gut gegen Nordwind weder in die Sentimentalität ab, noch in eine unheutige, verstaubte Welt, als es noch keine sozialen Medien oder Chatdienste gab. Oder andersherum, es ist eigentlich egal, wie hier Briefe geschrieben werden, wichtig ist, was gesagt wird.
Es sind doch nur wir beide hier, auf unserer virtuellen Insel, die ehrlichste Version von uns selbst.
Vanessa Jobs Verfilmung von Daniel Glattauers Roman ist so romantisch wie die Vorlage. Und vor allem ist es ihr gelungen, diesen modernen Liebesdialog per Briefwechsel so umzusetzen, dass man nicht mitlesen muss, um mitzufühlen. Worte und Antworten aus dem Off, diktierte E-Mails, das Warten auf die nächste Nachricht. Nur ab und an das reale Leben der beiden. Und vor allem die große Frage, ob eine Beziehungsfantasie denn auch für die Wirklichkeit taugen kann. All das findet sich wieder in dieser wunderschönen Hymne an die Liebe, die sich sogar per E-Mail ihren Weg bahnen kann. Gut gegen Nordwind. Im Kern, so beschreibt Regisseur Michael Klier sein Geschwisterkammerspiel Idioten der Familie, im Kern geht es bei der Geschichte um die Frage nach Solidarität mit den Schwachen in einer überindividualisierten Gesellschaft. Leider muss man das aber auch dazu sagen, wenn man sich dieses mit Jördis Triebel, Lilith Stangenberg oder Hanno Korfler hochkarätig besetzte Drama über fünf Geschwister anschaut. Der Film allein bringt die Botschaft nämlich nicht rüber. Drei Brüder kommen für einen Tag zurück ins ehemalige Elternhaus, um ihre kleine geistig behinderte Schwester ins Heim zu verabschieden, weil ihre andere Schwester es nicht mehr schafft, sie weiter zu pflegen. Und bei diesem Treffen kommt dann die verkorkste Familiengeschichte der so klischeehaft unterschiedlichen Geschwister auf den Tisch.
Du kannst froh sein, dass du Ginny hattest.
Du meinst, dass es eine gute Ausrede für mein Scheitern als Künstlerin ist, ja?
Die grundsätzliche Fragestellung der RBB-Koproduktion Idioten der Familie mag durchaus spannend sein. Leider gibt es keine Antwort oder wenigstens ein Weiterdenken. Vor allem aber wird die möchtegern bedeutsame Geschichte nie wirklich lebendig, sondern bleibt eine Kopfgeburt, die auch von den hervorragenden Schauspielern nicht gerettet wird. Idioten der Familie. Mein Leben mit Amanda ist beides. Ein persönliches Trauerschicksal und ein warmherziger Trauerbrief an das Paris, das nach den Anschlägen von 2015 mit 130 Toten ein kollektives Trauma erlitt. Bemerkenswert dabei ist die Unaufdringlichkeit beider Aspekte in Michael Ers traurig schönem Sommerfilm, der dem 24-jährigen David dabei zuschaut, wie er Stück für Stück in die Verantwortung für die 7-jährige Amanda hineinwächst, die Tochter seiner bei einem Terroranschlag ermordeten Schwester, und wie er selbst dabei erwachsener wird.
Brauch dich jetzt.
Manchmal glaube ich, sie stützt mich mehr als ich sie.
Es wird nichts zerredet, es wird nichts ausgeschlachtet. Mein Leben mit Amanda ist ein stiller, ein herzlicher, ja sogar ein leichtfüßiger Film, der weder in der persönlichen Tragödie badet, noch in der, die Paris erlitten hat. Rührend, ohne je in Rührseligkeit abzugleiten, mutmachend, ohne den Schmerz zu vergessen. Mein Leben mit Amanda. die wichtigsten neuen Filme der Woche im Überblick. Ein E-Mail-Briefroman über einen Mann und eine Frau, die sich nur über ihren Schriftwechsel wirklich kennen und kennenlernen. Die Rede ist von Daniel Glattauers Roman Gut gegen Nordwind, der jetzt von Vanessa Jopp verfilmt wurde. Die Hauptrollen dieses Liebespaars, das erst noch zusammenkommen muss, werden gespielt von Nora Tschirner und von Alexander Fehling, die ich beide zum Interview getroffen habe.
Na, ich war am Anfang schon ein bisschen skeptisch. Ich kannte das Buch nicht und habe dann eher so, wenn man von so einem Projekt hört, dann gibt es so Koordinaten, die werden einem dann so zugespielt. Und dann dachte ich so, naja, weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann hat sich das aber verflüchtigt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so merkt, die Befürchtungen oder so, oder die man hatte, oder das vielleicht auch ein Bild, was erstmal ungerecht ist, verschwindet.
Während Alexander Fehling erst noch von Gut gegen Nordwind überzeugt werden musste, war es Nora Tschirner schon längst, seit sie Glattauers Roman schon kurz nach seinem Erscheinen vor etwas über 10 Jahren das erste Mal gelesen hatte.
Insofern für mich ist verschmelzen Daniel Glattauer, Emmy und Leo in meinem Kopf zu so einer gallertartigen Masse, seit ich es damals gelesen habe. Es ist alles so eine, es ist eher so eine Welt und so eine Qualität von Begegnung, die mich da fasziniert hat. Und mich hat jetzt als ein Emmy gar nichts Besonderes fasziniert, aber natürlich, also damals der Sprachwitz, natürlich, ja, die Art von, letztendlich, es ist wirklich wie so eine Komposition, wie das geschrieben hat.
Ein Hin und Her von E-Mails zwischen den beiden Hauptfiguren des Romans, zwischen Leo und Emmy. In Zeiten von Chatdiensten ein bisschen anachronistisch einerseits, andererseits aber auch zeitlos, denn virtuelle Beziehungen gibt es ja nicht erst, seit es soziale Medien gibt.
Wir nennen es heute Virtualität. Ich meine, wie hat man es genannt, wenn Charlotte von Stein und Goethe sich das geschrieben haben? Gut, die konnten dann auch nochmal beieinander vorbeigehen. Aber bei den großen Liebesbriefen der Vergangenheit war nicht immer gesagt, dass die sich auch sehen. Oder wenn dann irgendjemand hier auf See ging und du wusstest gar nicht, ob du den überhaupt jemals wieder siehst. Also da hat man es halt nicht Virtualität genannt, sondern Ferne.
Dieses Schreiben oder das Besondere an diesem Schreiben ist ja auch, dass die beiden unbeobachtet sind weitestgehend. So, sie sind also wirklich allein. Und wie ist man, wenn man allein ist und was tut oder an was denkt oder mit jemandem redet, der einem was bedeutet? Und das irgendwie ein bisschen so zu erforschen und irgendwie so zu spielen und zu erzählen, das fand ich super interessant, mal abgesehen davon, dass mich die Geschichte einfach berührt hat.
Es geht in Gut gegen Nordwind sowohl für Alexander Fehling als auch für Nora Tschirner weniger um die Erkundung einer virtuellen Beziehungsinsel, sondern vielmehr um die romantischen Sehnsüchte zweier Menschen. Sehnsüchte, die ohne den Alltag eben deutlicher werden.
Und das ist, glaube ich, diese Sehnsucht nach der Insel, und auch das Durchsetzen der Insel letztendlich ist glaube ich, das, was der Wunsch ist bei ganz vielen und in diesen rein schriftlichen oder sowas Sachen dann halt noch am ehesten bewahrt werden kann. Ne?
Sie sehen über den anderen, weil der andere ist ja auch immer ein Spiegel. Und zwar nicht der Spiegel im Badezimmer, sondern ein anderer Spiegel. Ein Spiegel, für den man sich anders interessiert. Ja. Weil wenn man in den Spiegel guckt, dann interessiert man sich ja nicht für den Spiegel, sondern für sein Spiegelbild. Wenn man aber den anderen anguckt, der auch ein Spiegel sein kann, dann interessiert man sich ja eigentlich vor allem auch für den anderen.
Bei aller Hintergründigkeit, bei aller Tiefe der schriftlichen Wortwechsel ist Gut gegen Nordwind aber trotzdem nicht zuletzt auch eine echte Romanze. Und natürlich will man, dass die beiden sich endlich auch mal in echt küssen und sich nicht nur mit E-Mails liebkosen.
Dass du willst, ist auf jeden Fall diese Begegnung. Man hält ja, das ist ja, das nennt man diesen unresolved sexual tension Moment in Filmen. Und das machen wir ja hier sozusagen 2 Stunden lang, ist dieser URST, wird der immer genannt, der Urst, wie ich ihn als Berliner nenne. Und der ist, glaube ich, anders wird der betont im Englischen, aber der Urst, das ist ein urstlanger Urst, wie der Berliner sagen würde. Und natürlich will man das. So, aber was dann passiert, finde ich, muss einfach, das darf nicht wieder grau werden im Leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste dann.
Nora Tschirner und ihr Filmpartner Alexander Fehling zu sehen jetzt wunderbar in Gut gegen Nordwind. Der Harvey Weinstein-Skandal hat Hollywood in Aufruhr versetzt und war Mitauslöser der MeToo-Bewegung. Im Herbst 2017 wurde in der New York Times der erste große Artikel veröffentlicht, der den berühmten Filmproduzenten als sexuell übergriffigen Trieb- und Wiederholungstäter beschreibt, der über lange Jahre seine Machtposition schamlos ausgenutzt hat. Viele Verfahren sind noch am Laufen, immer mehr Opfer haben sich seitdem gemeldet. Mit der BBC-Dokumentation Untouchable wird einigen dieser Opfer eine Stimme gegeben und es wird versucht zu erklären, wie es Weinstein so lange gelingen konnte, immer wieder Frauen zu sexuellen Gefälligkeiten zu zwingen, sie zu bedrängen, vielleicht sogar zu vergewaltigen und so lange für Schweigen zu sorgen. Unsere Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat die Dokumentation Untouchable gesehen.
Es ist das Schweigen. Die Blicke, die durch den Raum gehen, die Lippen, die aufeinander gepresst werden, diese Momente, in denen nichts gesprochen, aber trotzdem viel gesagt wird, die Dokumentation sehr stark machen. Ein halbes Dutzend Frauen schildern in Untouchable ihre Erfahrungen, die sie mit Harvey Weinstein gemacht haben. Eine von ihnen ist Hope D'Amore. Sie erzählt, wie sie Ende der 70er Jahre mit Harvey Weinstein verreist ist, für ihn arbeiten wollte. Auf der Geschäftsreise heißt es dann von ihm, es sei nur ein Zimmer für beide gebucht worden. Sie übernachtet also mit ihm im gleichen Hotelzimmer.
Suddenly Harvey gets into bed naked next to me. And I said, you know, something, you know, just Harvey. And I just pushed him away.
Harvey kommt zu mir ins Bett, er ist nackt. Ich sage Harvey und schubse ihn weg. Er versucht zu verhandeln. Willst du mich zum Feind haben, wegen 5 Minuten deiner Zeit?
Make me an enemy for 5 minutes of your time.
Er ist riesig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Aber ich dachte, wenn ich die Klappe halte, dann ist es in ein paar Minuten vorbei.
If I just shut up, it'll be over in a few minutes.
Die Frauen in Untouchable berichten fast immer das Gleiche. Wie sie auf Hotelzimmer oder in Büros gelockt oder geordert werden. Wie sie sich in einer Situation wiederfinden, aus der sie nicht wissen, wie sie herauskommen sollen.
He said, you know, I can make your career or I can break your career. I can make it where you will never work in this business again.
Ich kann dir eine Karriere verschaffen oder ich kann sie verhindern, habe Harvey Weinstein der Schauspielerin Nanette Klatt gesagt, als diese sich weigerte, ihm beim Casting ihre Brüste zu zeigen. Die mutmaßlichen Opfer sind durchaus mutig, dass sie sich mit ihrer Geschichte und ihrem Gesicht vor die Kamera trauen. Denn immer wieder müssen sie sich den gleichen Fragen stellen. Warum habt ihr so lange gewartet, bis die Vorwürfe artikuliert wurden? Oder warum habt ihr nicht einfach Nein gesagt? Dabei schwingt der Vorwurf mit, dass sie doch letztlich von den sexuellen Diensten an Harvey Weinstein profitiert hätten. Mit Geld, interessanten Rollen, eben einer Karriere. Dass es so einfach nicht ist, darauf verweisen nicht nur Psychologen und Opfervertreter immer wieder.
The freeze thing kicks in, like you just want it to be over and you don't want to be, you're worried you're gonna get hurt.
Das Einfrieren beginnt, so benennt Schauspielerin Kate Lee Delaney die Situation, die sie mit Weinstein erlebt hat. Die Stärke der Dokumentation liegt darin, dass die Frauen Zeit haben, sich zu erklären. Dass es manchmal ein Abwägen sein kann zwischen physischer Versehrtheit, weil die Frauen Angst haben, dass Weinstein ihnen weitere Gewalt antun könnte, und der Angst, einen mächtigen Mann auf Dauer zu verärgern. Gezeigt wird auch die Scham, die die mutmaßlichen Taten bei den Frauen auch nach Jahrzehnten hervorruft.
So I just froze. I definitely went somewhere else.
Es wäre einfach, nun Harvey Weinstein als Monster darzustellen, der allein für diese Taten verantwortlich sein könnte. Doch die Qualität dieser Dokumentation ist es auch, dass sie versucht zu erklären, wie solche mutmaßlichen Missbrauchstaten jahrzehntelang nicht an die Öffentlichkeit gelangen konnten.
By keeping quiet, I believe you're also complicit. Why would you do that? Money.
Jeder, der Bescheid wusste, hat sich mitschuldig gemacht. Warum macht man so etwas? Es ist das Geld, sagt die ehemalige Mitarbeiterin Weinsteins, Kathy DeClassis.
Keep everything the way it is. Don't rock the boat, because everybody's getting a piece of it.
Bleib still, stör ja den Frieden nicht, denn jeder bekommt hier ein Stück ab, sagt sie. Der Film zeigt auch den Aufstieg Harvey Weinsteins. Weggefährten, ehemalige Mitarbeiter schwärmen von dem Mann, der in Hollywood eine Zeit lang einer der einflussreichsten Produzenten war.
My life is better for having worked with Harvey Weinstein.
Mein Leben ist besser, weil ich mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet habe, sagt etwa Filmproduzent Jack Lechner. Tatsächlich war das von den Weinstein-Brüdern gegründete Studio Miramax in den 80er und 90er Jahren nicht nur kommerziell erfolgreich. Viele Independent-Produktionen, die sonst nirgendwo in Hollywood eine Chance auf Finanzierung gehabt hätten, wurden durch die Weinsteins ermöglicht. Und sie gewannen jede Menge Oscars. Doch genau durch diesen Erfolg wurde wahrscheinlich gleichsam ein System geboren, in dem Harvey Weinstein unantastbar, eben untouchable sein konnte.
Ein Beitrag unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm über die Dokumentation Untouchable, die in Amerika die Diskussionen um Harvey Weinstein und MeToo nochmal angefacht hat. In den USA kann man den Film auf dem Streamingdienst Hulu sehen und sicherlich wird es im Laufe der nächsten Wochen auch hier in Deutschland ein Angebot geben. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Bleiben Sie dran.
Inforadio Podcast.